Herzlich willkommen zur neuen Episode des Zeitpunkt Terra Nova Podcast. Mein Name ist Christa Dregger und heute bin ich im Gespräch mit Sabine Lichtenfels. Sabine Lichtenfels ist eine Friedensbotschafterin, die in vielen Krisenregionen der Erde aktiv war und ist. Und sie ist auch Gründerin der internationalen Friedensgemeinschaft Tamira in Portugal. Sie hat jetzt ein neues Buch herausgebracht mit dem Titel »Der Steinkreis – 96 Urbilder des Friedens«. Vor fast 20 Jahren hat sie begonnen, gemeinsam mit ihrer Gemeinschaft und mit dem Geomanten Marco Pogacnik einen Steinkreis aufzubauen, eine Naturkathedrale aus 96 Marmor- und Granitblöcken, inspiriert durch einen urgeschichtlichen Steinkreis auch in Portugal. Jeder dieser Steine symbolisiert einen Aspekt, eine Qualität bzw. einen Archetypen einer Friedensgemeinschaft. Und wenn all diese Aspekte zusammenwirken und sich ergänzen, statt zu bekämpfen, dann ist eine Gemeinschaft wirklich zukunftsfähig. Das ist eine künstlerische, aber auch eine sehr intensive Arbeit mit realen Menschen. Ich erreichte sie wenige Tage nach dem erneuten Gewaltausbruch in Israel-Palästina. Und da Sabine gerade mit dieser Region sehr verbunden ist, sprechen wir am Anfang über das Thema Frieden in Nahost. Gute Inspiration. Willkommen, Sabine Lichtenfels. Wir haben uns verabredet heute zu diesem Gespräch, eigentlich um über dein Steinkreisbuch zu sprechen, ein neues Buch, was du geschrieben hast, über den Steinkreis, den du gemeinsam mit Marco Pogacnik und anderen in Tamira aufgebaut habt. Und da wollen wir auch gleich drauf kommen. Aber ich möchte wirklich auch einsteigen mit dem Thema, was viele von uns, viele Friedensarbeiter gerade sehr, sehr beschäftigt. Natürlich, weil es das Thema der Eskalationen, der aufflammenden Gewalt in Israel-Palästina. Ich weiß, dass dein ganzes Herz da ist, dass du oft dort warst, dass du viele Freunde dort hast, wie auch ich, und auch ein Buch über deine Pilgerschaft dort geschrieben hast, zum Thema Grace. Ja, das war vor fast 20 Jahren die erste Pilgerschaft, die du dort gemacht hast. Und damals, ich kann mich noch erinnern, ich war ja dabei, wo wir Menschen getroffen haben, die gesagt haben, hier wird nie Frieden sein, und wir uns immer geübt haben in dem Glauben, dass doch dort auch Frieden geschehen kann, in diesem heiligen Land. Und jetzt wieder dieser Gewaltausbruch. Wie geht's dir damit? Das frage ich mal so ganz schlicht.
Oh, Christa, Leila, also danke, dass du damit anfängst, weil das ist tatsächlich so, dass wir alle hier sind enorm bewegt. Und ich glaube, es geht fast allen so, dass man sprachlos ist gegenüber dieser Gewalteskalation. Und man kommt sich manchmal vor wie so eine Mutante, dass man immer noch die Friedensbotschaft quasi in Händen hält. Und wie du sagst, wir haben so viele Freunde dort und auf beiden Seiten, Palästinenser, Israelis. Und mir kommt natürlich ganz viel in Erinnerung von diesen Pilgerschaften. Und es war ja immer der Traum, den wir gehütet haben, dass wir mit unterstützen können, dass dort ein Friedensforschungsdorf entstehen kann. Mhm. Wir sind ja dann in Berührung gekommen mit den unendlich vielen Friedensbewegungen, die da wie Keimlinge aktiv sind, sowohl in Palästina wie auch in Israel. Und jetzt nochmal Zeuge zu werden, in einem Ausmaß, finde ich, wie es noch nie da war, wie sehr die Gewalt einfach mächtiger ist, ja, das kann einem schon zu einem Burnout bringen. Und ich selber muss gerade ganz viel in die Stille gehen. Wir hatten am Sonntag, kurz nach der Eskalation, hatten wir hier im Steinkreis ein Ritual. Und bei uns sind etwa ungefähr 15 Israelis und Palästinenser im Moment zu Gast. Und das war unglaublich. Also wir haben einfach mal erlaubt, die Verzweiflung wirklich nicht zu beschönigen, einfach zu erlauben, die Tränen, die Verzweiflung, die Wut, die Und da gibt es keinen falschen Trost, ja. Und trotzdem kann ich sagen, dass ich immer wieder dadurch, dass ich mich auf einer bestimmten Ebene mit der Friedensvision verbinden gelernt habe, gibt es mir eben auch Kraft durchzuhalten. Ich glaube, sonst würde man wirklich einfach aufgeben. Und ich habe mit vielen auch telefoniert, die auch hier in Portugal sind oder eben direkt in Palästina. Und die warten natürlich auch alle auf unsere Stellungnahme. Ja, was können wir tun jetzt in dieser Zeit? Ja. Ja, so ist man sprachlos. Ich finde es manchmal viel zu früh, wenn man dann immer in die Anklage geht. Das war eins der Geheimnisse auf der Pilgerschaft, dass wir eben sowohl in Israel als auch in Palästina dieses Theaterstück aufgeführt haben. We refuse to be enemies. Wir weigern uns, Feinde zu sein. Und wo man immer wieder spürt, es gibt eine Identifizierung mit die Deutschen, die Israelis, die Palästinenser. Und das sind ja eigentlich alles schon Identifizierungen, die aus der Patriarchatsgeschichte kommen, ja. Und da ist ja eigentlich die Kriegsmatrix immer schon mitgeliefert. Und das ist für mich so, also ich kann nicht Israelis identifizieren mit einer Regierung, von der ich nach wie vor denke, es ist wie ein Apartheidssystem, was dort errichtet wurde. Und da kann ich sagen, Krieg kann nicht mit Krieg beendet werden. Und wenn ich dann sehe, wie die Schiffe von USA auffahren, immer mit diesen Machtgesten hier, wer ist der Stärkste, dass da natürlich Verzweiflung, Wut und Rache die Folge ist, ja, das ist für mich keine Frage. Und gleichzeitig bin ich natürlich entsetzt über die Verhalten von Hamas. Und ich kann auch die wenigen, die dort so aus Rache fast durchdrehen, ja, die haben ja gar keinen Lebenswillen mehr, gar keine Liebe in ihrem Herzen. Und das darf ich trotzdem auch nicht mit den Palästinensern identifizieren, die da wie im Gefängnis sitzen. Und wenn dann noch in Deutschland debattiert wird darüber, dass man die Grenzen schließt vor Flüchtlingen, ich denke immer, in was für einem Wahnsinnskabinett leben wir? Also einerseits investieren alle unsere Regierungen in den Krieg, immer mehr subtilere Waffen, immer mehr Waffen, mit denen man auch Zivilbevölkerung angreifen kann. Und parallel sagt man dann die schlimmen Hamas oder die schlimmen Israelis. Auf der Ebene gibt es keinen Ausweg. Das ist für mich so, so tief. Und der Ausweg, den wir dann suchen oder den wir dann anbieten in gewisser Weise, der erscheint dann natürlich richtig naiv. Und da braucht man Durchhaltekraft, um nicht den Glauben zu verlieren, dass wir als Menschen noch Zeuge werden können von einer anderen Art, diesen Planeten Erde zu beleben, zu bewohnen, ja.
Ja, und ich erinnere mich gut, dass wir auf der Pilgerschaft auch Situationen hatten, wo unter sogenannten Feinden Verständigung passiert ist und wo man gedacht hat, ja Mensch, wenn man den Raum hält als internationale Gemeinschaft, vielleicht auch mit so einer Vertrauensperson, wie du das bist, für viele, viele Menschen, dass dann man ein Stück loslassen kann von diesen Verzweiflungstaten, ja. Hast du irgendeine Idee, was jetzt geschehen könnte, wie wir da wieder zusammenkommen können, auch als Menschheit? Es ist ja auch nicht nur in Israel-Palästina, ja.
Es ist eben, der Wahnsinn nimmt ja überall zu. Also während wir da noch versuchen nachzudenken, was können wir in der Ukraine bewirken, dann kommt's in Armenien und überall ist die Kriegsenergie spitzt sich in einem Ausmaß zu, dass man manchmal fast das Gefühl hat, wir steuern auf einen Weltkrieg zu. Und parallel ist diese absolute Unbedingtheit, sich zu besinnen auf die Realität einer Friedensmatrix, die wie so ein Paralleluniversum trotzdem da ist, ja. Und ich meine, viele indigene Völker, die haben so viel Sterben gesehen, so viel Elend und Leiden und halten trotzdem aufrecht an diesem Wissen, dass man in dezentralen Lebensgemeinschaften, die in Kooperation mit den Kräften der Natur ein Gemeinschaftsmodul aufbauen, dass das eine Heilungsinformation ist, ja. Das ist die einzige, die ich habe. Und ich war gerade in der Meditation jetzt, wir waren gestern bei uns, wir haben so eine kleine Grotte, wo wir immer wieder unsere mediale Kraft, also du weißt, ich liebe dieses Thema Prayer and Action, also dass man sich wirklich ganz tief in der Meditation und im Gebet verankert und von dort aus handelt. Und das ist meine einzige Hoffnung, dass immer mehr Menschen aufwachen und auch merken, wir sind betrogen worden und wir werden immer noch mächtig betrogen. Ich kann nicht warten darauf, dass von Regierungen die Antworten kommen. Und wie gelingt es uns jetzt, Systeme des Vertrauens, der Transparenz aufzubauen, die radikal genug sind? Und mit radikal genug meine ich natürlich eigentlich nur ganz schlicht an die Wurzel gehen. Ich war jetzt persönlich gerade, ich habe 3 Tage und 3 Nächte in der Meditation verbracht in einer Dunkelhöhle. Das klingt ganz esoterisch, ja, aber ich musste irgendwie so eine Besinnung vollziehen. Und was ist es denn wirklich? Und ich war überwältigt, was für eine Macht des Friedens eigentlich abrufbar da ist und wie wir aber immer noch in sozialen Systemen von Angriff und Verteidigung denken, fühlen und handeln. Und da ist wirklich, die Herausforderung ist hoch. Also ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt auf die nächsten Jahre. Aber so sehr, wie ich fühle, dass wir möglicherweise auf einen Weltkrieg zusteuern, fühle ich auch, dass immer mehr Helferkräfte kommen und immer mehr diesen Mut finden, wirklich auszusteigen aus dem System der Gewalt. Und was das bedeutet, das ist wirklich ein Systemwechsel.
Bevor wir jetzt zum Steinkreis dann kommen, Tamira ist ja auch eine Gemeinschaft, eine internationale Gemeinschaft. Und da leben ja auch Israelis und Palästinenser. Zwischen denen ist ja auch kein Krieg. Was muss denn sein, damit zwischen Israelis und Palästinensern Frieden ist, wenn man jetzt so eine Gemeinschaftserfahrung sich anschaut?
Naja, wir haben ja viel, viel daran gearbeitet und es ist ja immer noch nicht wirklich durch. Also es ist die Identifizierung mit einer traumatischen Geschichte, die uns immer wieder in die Kriegsidentifizierung reinrutschen lässt, sage ich jetzt mal. Und je mehr da wirklich Bewusstsein eintritt und Zeugenschaft und wir austreten aus einer bestimmten Identifizierung, ich bin nicht mein Trauma, dann kann ich ganz anders auf das Trauma schauen. Und das ist die Innenarbeit, die wir machen müssen. Und das andere ist natürlich, dass eine wirkliche Gemeinschaft trägt natürlich dazu bei, dass man gehalten wird in seinem Schmerz. Jetzt hat gerade ein Nachbar hier heute mir geschrieben, er hält es kaum noch aus, er braucht uns. Und was wir dann tun können, ist einfach ein Deep Listening und ein Zuhören schaffen, wo man sich wahrgenommen fühlt in seinem Schmerz und in der Suche. Und wir haben jetzt auch, es sind nicht nur Menschen, die hier leben, aber wir haben zum Beispiel einen Palästinenser hier zu Gast und mehrere Israelis. Die haben wir jetzt hier in unserem, was wir Terra Deva nennen. Es ist so ein Experimentiergelände für die Kooperation mit allen Wesen. Und die haben hier mit Hand angelegt einfach, ja, mit Natursteinmauern aufgebaut in Gemeinschaft. Und die haben sich so bedankt. Die haben gesagt, das wird ihnen so helfen, gerade mit ihrem Schmerz fertig zu werden. So ganz schlichte, in einem Ashram würde man das Karma-Yoga nennen, ne? Wo diese Verbindung von Geist und Materie in diese Gegenwärtigkeit führt, von wo aus dann eben auch eine Kraftquelle kommt.
Sowas gab es ja auch in Klöstern.
Ja.
Ora et labora. Du hast, bevor du Tamera gegründet hast, hast du in Portugal einen Ort besucht, der dich sehr inspiriert hat, und zwar den Steinkreis Almendres bei Évora. Ein urgeschichtlicher Steinkreis, wunderschönes Denkmal einer alten Kultur, und du hast dort festgestellt, dass das ganz stark das Gefühl, mediale Gewissheit, dass das eine Friedenskultur gewesen ist, die diesen Steinkreis aufgebaut hat. Und hast dann auch in Tamera nach diesem Abbild einen Steinkreis gebaut mit Marco Pogacnik. Das ist jetzt schon fast 20 Jahre her. Und ja, du hast es damals auch noch genannt, das Abbild einer Friedensgemeinschaft. Was bedeutet das? Was Warum brauchen wir ein steinernes Abbild einer Friedensgemeinschaft?
Für mich war es tatsächlich ein Schlüsselerlebnis. Das hat mich damals richtig elektrisiert, als ich da das erste Mal hinkam, weil ich gespürt habe, hier ist eine Frequenz, von diesem Ort geht eine Magie aus, die hat mich einfach unglaublich neugierig gemacht. Und das dann natürlich die Frage, das ist der älteste Steinkreis Europas. Wer hat das errichtet? Was steht dahinter? Und da wurde mir eben eine Art von Vision übermittelt, wo ich urgeschichtliche Stämme, also ich würde jetzt sagen indigene Stämme Europas vor mir gesehen habe, wie die diesen Planeten Erde mit durchaus hochentwickelter geistiger Kapazität friedlich bewohnt haben. Und da heraus hat sich für mich ein ganzes urgeschichtliches Gemeinschaftswissen offenbart. Ich kann das natürlich nicht beweisen, ob das alles wirklich so war. Aber dieses Erlebnis, dass man da ein kulturelles Leben vor sich sieht, was Gewalt gar nicht kannte, ja, das ist schon mächtig. Und wenn man dann anfängt zu forschen und nachlesen in Büchern Maria Gimbutas, Sriane Eisler, viele, viele haben sich ja historisch dann auch befasst mit einer Friedenskultur, oder ich nenne auch immer gerne Susanne Fischer-Rizzi, wo man ziemlich sicher nachweisen kann, dass es über lange, lange Zeiten, also viel länger als das Patriarchat jetzt besteht, urgeschichtliches Friedenswissen gab. Und das soll der Steinkreis erinnern. Er soll quasi unser Zellgedächtnis aktivieren an eine heile Kerninformation, wie dieser Planet Erde eigentlich bewohnt werden möchte. Und ich habe ja seitdem auch viele indigene Kulturen besucht oder bin in Kooperation mit Menschen aus Peru, die auch ihre Form der Erinnerung pflegen. Und da ist es immer wieder überraschend, wie verwandt das ist. Also wie ähnlich eigentlich, egal auf welchem Kontinent, diese Kerninformation von einer Matrix des Friedens abrufbar ist. Also ich vergleiche das immer gerne. Ich sage immer gerne, aus einer Eichel kommt eine Eiche. Und in dieser Eichel sitzt die ganze Kerninformation für das Wachstum dieses Baumes. Und so ähnlich, glaube ich, gibt es auch einen menschheitlichen Kern, an den wir uns erinnern können, von dem wir uns entfremdet haben. Und wenn wir diese Kernerinnerung wieder finden, wieder wachrufen, dann kommt daraus eine andere Art von politischem Handeln, von sozialer Struktur, von einer neuen Art der Zukunft hervor, ja. Also zurückgehen an diesen Kern, das scheint mir im Moment fast überlebensnotwendig.
Also du gehst ja ganz stark davon aus, dass es einmal eine Vergangenheit gab, wo fast weltweit Frieden war,
Ja.
wo die Menschen in Frieden gelebt haben. Das sagt ja nicht jeder, aber aus vielen, sage ich mal, kulturellen Erinnerungen geht das ja auch hervor. Also im Christentum gab es das Paradies oder also in vielen das goldene Zeitalter, sowas in der Art, ja. Irgendwo gibt es etwas Heiles, auf das wir uns beziehen können oder müssen, weil sonst haben wir gar keine Orientierung, so verstehe ich das.
Ist so entscheidend, ne? Ich meine, das Christentum, wo man jetzt sagt, wo Jesus von Nazareth gelebt hat, das war natürlich schon mitten im Patriarchat, ne? Und die haben aber auch in den urchristlichen Gemeinden, glaube ich, von so einer Art von Erinnerung gelebt, wodurch sie diese Kraft hatten, trotz dieser mächtigen Zeit des Römertums, trotz dieser, das war ja eine mächtige Kriegszeit auch, ne? Haben sie eine bestimmte Gemeinschaftsmatrix aktiviert, die sie zu unglaublichen Handlungen befähigt hat. Da bin ich der Meinung, dass da etwas ganz, ganz Tiefes, also eine Kerninformation wiederentdeckt werden kann, die uns befähigt, in Kooperation mit sichtbaren und unsichtbaren Kräften wieder das Wissen zu erlangen, wie wir diese Erde friedlich beleben können. Und das heißt nicht zurück zur Natur, sondern das heißt nur Aktivierung des Geistes zu wissen, diese Matrix ist vorhanden, wenn wir unseren Kanal aufmachen. Ich bekomme immer wieder die Nachricht, ihr müsst das heile Bild sehen, sonst reißt es euch weg. Und das spüre ich richtig. Also ich kann diese Konfliktsituation, die jetzt so aktuell ist, Ich halte sie nicht mehr aus, wenn ich nicht mindestens so viel Zeit am Tag damit verbringe, was ist denn jetzt wirklich Friede? Also was ist Friede, ne? Was ist das für eine Macht? Also die kann ja nicht aus Ohnmacht und Resignation kommen, die muss ja aus einer ganz anderen Quelle genährt werden.
Genauso intensiv frage ich mich ja auch, fragen sich Menschen, frage ich mich auch oft, was ist Liebe? Wenn du es fragst, was ist Frieden? Was hat denn jetzt Frieden und Liebe miteinander zu tun? Ich frage das auch im Hintergrund, dass du ja auch und Tamera auch ganz stark bekannt dafür sind, sich mit Liebe zu beschäftigen. Ja?
Ja, Liebe ist für mich das Zentrum des Universums. Ich glaube, dass das Leben aus Liebe hervorkam. Und ich glaube, dass eine der großen Irrtümer in der Patriarchatsgeschichte darin bestand, dass man die Liebe, die geistige Liebe, getrennt hat von der Sinnlichkeit. Also da ist etwas passiert, wo, ich bringe es ja immer wieder, die Eva war die Böse, die den Adam verführt hat. Auf einmal war Gott im Jenseits, ja. Auf einmal war das eine jenseitige Erlösungsreligion. Und früher in den matriarchalen Kulturen war das eine Schöpfungsreligion. Da gab es Naturkräfte, da war Pan. Pan heißt alles. Das Ganze, ja, das war ein vitaler, elementarer Gott, der dann später zum Teufel erklärt wurde. Und die ganze Erde wurde als Hölle deklariert, ja, dass das ganze Leben in der Materie wurde eigentlich zum Bösen. Und das sitzt uns richtig tief im Zellsystem, diese Strafangst, der strafende Gott. Es gibt ja auch diesen schönen Satz, Krieg ist der Vater aller Dinge. Und ich würde sagen, die Liebe ist die Mutter aller Dinge, ja. Aber ich würde es gar nicht jetzt so trennen, sondern Liebe ist eigentlich eine Kraft, die eine eigene Funktionslogik hat. Ich kann Liebe und Frieden eigentlich gar nicht wirklich voneinander trennen. Und Friede ist aber insgesamt einfach ausgerichtet aus meiner Sicht, dass die Kräfte in Balance kommen. Also die können gewaltig sein, ja, aber alles steht in Beziehung, alles steht in einem Verhältnis. Und diese Beziehungshaftigkeit allen Lebens, statt das Ego, was immer von allem anderen getrennt ist, das ist der Systemwechsel, in dem wir uns befinden.
Du hast jetzt schon ein paar Mal die Worte Matriarchat und Patriarchat genannt. Da kommen wir natürlich auch zum Thema, wie sieht denn eine Gesellschaft aus, wo Frauen mehr Macht haben? Und liegt es an diesem Unverhältnis zwischen der Macht von Frauen und Männern, dass wir jetzt in so einer Situation sind?
Also, das ist immer sprachlich gar nicht leicht, weil man kennt ja auch die ganzen Gender-Diskussionen zurzeit. Und für mich geht es nicht so sehr um Identifizierung Frau-Mann, sondern wir sind alle patriarchalisiert. Also Frauen streben in den letzten Jahrzehnten nach einer Art von Karriere und Macht, die kommt ganz aus der patriarchalen Quelle. Und die Männerwelt strebt nach einer Dominanz. Und wenn man dann feiner hinguckt, dann merkt man, das ist ein Machtstreben, was im Kern das Vertrauen in die Lebenskräfte verloren hat. Und wenn wir dahin zurückkommen, dann gibt es etwas, wo ich vergleiche es immer gern mit dem I Ching, also wo die männliche und die weibliche Quelle dauernd nach diesem Einheitsbewusstsein streben. Also Polarität und Einheit, das ist für mich ein Geheimnis der Materie. Und da werden die weiblichen Kräfte ihre Urquelle wiederfinden und sich nicht immer über den Mann definieren. Und die Männer sind ja im Moment auch, also in dieser Zeit Mann zu sein, ist auch eine große Herausforderung, weil da ist so eine Schuldverlagerung passiert, ja. Und das ist ja unglaublich, da die heile Quelle zu finden. Was ist das heilige Männliche und das heilige Weibliche? Und da glaube ich, dass wir vom Universum ganz viel lernen können. Also indem wir das Universum erforschen, die Kräfte zwischen Sonne und Mond, Feuer und Wasser, diese ganzen Zusammenspiele, die können uns so viel zeigen. Und wenn wir unsere wirkliche Quelle wiederfinden, dann können wir auch dieses wahnsinnige Schmerzthema der Verlustangst in der Liebe anders lösen. Also wir sind ja in der Liebe in ein Ghetto gezwungen worden, was mit Liebe gar nichts zu tun hat. Also diese Liebe kippt immer irgendwann ins Gegenteil, immer irgendwann in den Hass. Und aus meiner Sicht kommt das schon aus einer Schmerzgeschichte, die dem Patriarchat, der patriarchalen Kultur immanent ist.
Wenn ich jetzt nochmal ein bisschen dichter an den Steinkreis gehe. Also wer zum Steinkreis nach Tamera kommt, den erwarten 96 zum Teil relativ große Felsstücke, von denen die meisten ein Kosmogramm haben, ein Zeichen eingeritzt oder eingemeißelt. Und jeder steht für eine bestimmte Qualität. Und insgesamt ist es dann halt dieses Friedens Symbol, in dem auch Rituale, Zeremonien, Feste stattfinden, Begrüßungen, Abschiede, alles Mögliche. Ja, ich war oft in einem Steinkreis und habe manchmal das Gefühl, das ist ja ganz viel Leben da drin. Pflanzen, Tiere, also auch die Darstellungen, es ist einfach sehr, sehr lebendig. Und so ist es ja eine Feier des Lebens, was du da darstellst, jetzt in dem Gemeinschaftskunstwerk. Wie würdest du denn die Kernaussage deines neuen Buches zusammenfassen?
Also der Steinkreis repräsentiert tatsächlich eine Friedensgemeinschaft, in der sich alles um ein Zentrum herum orientiert. Und dieses eine Zentrum ist keine Religion, sondern die Heiligkeit des Lebens selbst. Also das Leben an sich ist eine heilige Quelle. Und wir alle kommen aus dieser einen Quelle und stehen im Dienst an dieser heilen einen Quelle, dieses Leben auf dieser Erde zu pflegen. Also der Steinkreis markiert eigentlich einen Kreislauf des Lebens von der Geburt bis zum Tod. Und wo die Kernbotschaft heißt, werde, wer du wirklich bist, also erkenne, wer du wirklich bist im Universum, nimm deinen Platz ein. Und indem jedes Organ wirklich seinen Platz erkennt und annimmt, verschwindet Hass, verschwindet die Konkurrenz, der Krieg. Und man bildet quasi eine Art von Molekül, was sich in sich stabil ist, ja. Höchstmögliche Diversität, Komplexität und gleichzeitig eben das Zentriertsein um ein Zentrum. Das ist für mich irgendwie das Geheimnis von jeder Gemeinschaft, dass sie eine höhere Lebensordnung im Zentrum hat und von dort dann die verschiedenen Bereiche sich bilden. Und ich habe eben vom Steinkreis von Evora wurde mir das so gezeigt. Also zum Beispiel, dass Kinder, wenn sie auf die Erde kommen, ja aus dem Kosmos kommen, ja, das ist ja unglaublich, das Geheimnis der Zeugung. Und dann kommt da so ein Wesen raus, ist da in dem Mutterleib und erblickt das Licht der Welt. Und dann wurde mir das so offenbart, wie es am Anfang mit den Pflanzen in Kommunikation steht. Und Kinder, die Seele der Pflanzen ganz leicht lesen können, also im Naturreich viel natürlicher die Sprache der Pflanzen verstehen und dass man das natürlich schützt und unterstützt. Und dann kommt als nächster Bereich Kinder und Tiere. Und das ist ja, sagt ja was aus über die Erziehung, über die Schulen, die wir machen, ne? Dass man wirklich guckt, dass Kinder in einem bestimmten Alter in Verbindung kommen mit diesen Kräften. Und das stärkt sie in der Inkarnation. Und dann kommt das Erwachen der Sexualität. Und auch dort, erst bevor man fragt, wer ist mein Lebenspartner oder ähnliche Dinge, erstmal diese universelle Quelle wirklich erforscht. Was ist denn das? Dieses Geheimnis. Und dafür ist dann auch ein ganzer Bereich. Und dann kommt auf einmal der Bereich, dann ist man mehr im Leib zu Hause. Und dann kommt dieser Bereich des metaphysischen Denkens. Was ist Denken? Wo kommt das her? Wer hat das gemacht? Wie kann ich pures Denken lernen? Und so geht man eben durch die 8 Bereiche und erlernt dadurch wirkliche Verantwortung. Also Verantwortung im Sinne von Resonanz mit dem Ganzen, ja. Und wenn du fragst, was ist die Kernbotschaft, dann glaube ich, dass die Kernbotschaft heißt, erinnert euch an dezentrale Gemeinschaftsformen, finde heraus, wie du in diesem Sinn dem Leben am besten dienen kannst. Und daraus werden sich die Weisheiten offenbaren, wie wir eine vernetzte Intelligenz aufbauen. Also ich glaube auch die Fragen, die drängenden Fragen auf die Wasserkatastrophen, auf die Klimakatastrophe, auf die Feuernotstände, das alles wird hier im Kern offenbart und verlangt aber nach einer radikalen Umstellung im Denken.
Wenn du das beschreibst, habe ich so das Gefühl, dass, also wenn jeder seinen Platz kennt und auch weiß, er ist nicht alleine, sondern ist eingebettet in ein, ja, in ein Zuhause, ein kosmisches Zuhause, dass das auch eine Bedingung für Frieden ist, ja, dass
Ja,
dann,
genau. Das ist ja das, wo man immer plötzlich spürt, es gibt ein Paralleluniversum, da ist dieser Friede genau dadurch da, dass du auf einmal deine Anbindung ins Universelle wieder wirklich wahrnimmst. Und dann entdeckt man, wie wir uns als Menschen normalerweise voreinander schützen, wie wir kaum in der Lage sind, uns wirklich Wahrheit zu sagen, ohne uns zu verletzen. Also der Systemwechsel ist schon mächtig, aber je mehr man es kennt und sich erinnert, desto mehr Zufuhr an Kraft kommt auch, um diesen Weg wirklich zu gehen. Und das ist der Punkt. Also wenn wir jetzt gerade dieses Buch in die Welt geben, ne, wo ich an Middle East denke und an unsere ganzen Pilgerschaften, dann kann ich sagen, ja, deswegen mache ich es gerade trotz dieser Matrix des Krieges, weil ich glaube, dass es den Menschen auch dort irgendwie helfen wird, also ihnen Nahrung gibt, dass sie in dieser Leere plötzlich diese Kraft fühlen, die sie führt.
Wer in einer Kriegssituation ist oder wer in einer Gewaltsituation ist, ist ja genau am Gegenteil. Also da ist man ja wie ausgestoßen, da fühlt man sich ja in Not und allein und so habe ich das Gefühl, dass es fast ein bisschen wie eine mütterliche Qualität ist, den Menschen so Heimatgefühl wieder geben zu können im Kosmos. Ja.
Ja, also das ist für mich so eigentlich so eine ganz pure, reine Mutterkraft, ne, die wiederzufinden. Und da muss man natürlich selbst auch durch viele Zweifel und so durchgehen, weil man weiß ja, wie, man kennt es ja selbst. Immer wenn man sich für eine bestimmte Heiligkeit geöffnet hat, kommt auch die Befürchtung, jetzt kommt gleich der kosmische Hammer. Also wir sind so erzogen, so tief, dass man immer auch das Schlimme gleich erwartet, ne? Und da durchzudringen an so einen ganz heiligen Kern, das ist schon Arbeit. Arbeit war es und Ernte langer Zeit.
In der Tat. Ich habe mal so von außen, ich habe ja selber lange in Tamira gelebt, jetzt bin ich ja außen und wenn ich jetzt so drauf schaue, habe ich manchmal die gleichen Fragen, wie viele andere auch haben. Ist Tamira eine Insel des Friedens und außerhalb ist toben die Kriege? Also, wie ist die Verbindung? Also wie sehr ist Tamira ein Spiegelbild von dem, was außen passiert? Und wie sehr kann dann auch eine Heilungsinformation von Tamira etwas bewirken in der Welt?
Tamera ist für mich ein Versuch von vielen. Und das ist, ich sage immer gerne, es ist wie ein Basiscamp für die Besteigung eines Berges und der Berg ist die Vision. Also Tamera ist noch lange, lange nicht an dem Punkt, wo ich sagen würde, wir sind ein Heilungsbiotop. Und das ist vor allem auch in Tamera, dass wir viel zu oft nach meinem Gefühl, man konzentriert sich so auf das Zwischenmenschliche, dass man diesen Raum, wo man wirklich die universellen Kräfte tankt, oft übersieht und vergisst. Und ich glaube, dass es im Moment an, egal an welchen Orten, das müssen nicht mal Menschen sein, die zusammenleben, aber Menschen, die miteinander am tiefsten die Frage beibehalten, was ist denn jetzt wirklich Friede? Und nicht weglaufen, wenn dann die Schwierigkeiten auftauchen. Da kann dann diese Matrix sich verankern im Herzen und im Zellsystem. Und das glaube ich nach wie vor, wenn das an den ersten Orten wirklich gelingt, dann hat es auch einen mächtigen Einfluss auf das Ganze. Und in Tamera, man spürt es so, also der Glaube, dass es möglich ist, der ist auch hier bei ganz vielen ganz labil geworden, ne? Und das braucht jetzt eine sehr große Entschlossenheit, an dem Forschungsthema dran zu bleiben. Und da bin ich so froh, dass wir jetzt diese Steinkreisinformation, die sitzt irgendwie da, da kann man auch immer wieder hingehen, auftanken, Kraft tanken. Und dadurch, dass es auch mit einem Kartendeck verbunden ist, können auch Menschen, die anderswo leben, sich damit verbinden, ja. Also es ist so eine vernetzte Intelligenz, die nicht so ortsgebunden ist. Ich selber bin allerdings, ich bin sehr, sehr gebunden an Tamera. Das fühle ich auch. Das ist tatsächlich, weil ich glaube, dass es Orte sind, die uns rufen. Und ich wurde von Tamera gerufen, weil oft wurde mir gesagt, ja, warum gehen wir nicht weg, woanders hin, wo es leichter ist, wo man Baugenehmigung kriegt und so weiter. Und ich weiß einfach, ich habe die Aufgabe hier, den Traum der Landschaft abzurufen und mitzuhelfen, dass das, was ich da sehe, auch für andere sichtbar wird. Und es gibt andere, die kommen hierher für ein paar Jahre, tanken die Idee, sind aber gar nicht so ortsgebunden. Und dass diese Beweglichkeit auch zuzulassen, ne, und nicht mit irgendwelchen Trennungsängsten zu reagieren. Das alles sind für mich ganz neue Gemeinschaftsinformationen.
Ja, das hört sich ja an wie ein ganz andere Vorstellung, ganz anderes Bild von Gemeinschaft, was viel vernetzter ist,
Ja, genau.
als zu sagen, da ist Tamera, da ist Damanhur, da ist Findhorn und so weiter. Das hört sich an, als beschreibst du gerade eine globale Menschheitsbewegung, die vielleicht noch sehr klein ist, aber sich sehr identifiziert mit mit einer gesunden Entwicklung auf der Erde.
Also ich hätte gar keine Lust weiterzuleben, wenn ich nicht diese Suche, also mit der bin ich auf der Erde. Und ich glaube, das sind viele, die mit dieser Suche auf der Erde sind. Und dass Gemeinschaften haben für mich trotzdem eine ganz große Bedeutung im Sinne, dass man miteinander in die Tiefen geht, die nötig sind. Also wir können nicht rein äußerliches Flickwerk machen. Es geht schon um einen Systemwechsel eben.
Ja.
Und in Tamera beobachte ich das gerade auch richtig auf eine schöne Weise, also wo man erstmal denkt, oh, es ist aber labil geworden, ist gar nicht mehr wie früher, wo alle sich um ein Zentrum drehen. Und dann merke ich mit genügend Abstand, ja, weil alle auf dieser Suche sind, wer bin denn ich wirklich in dem Ganzen? Und je mehr das klar ist, dann wird sich ein ganz neues Leitungsprinzip daraus ergeben. Wenn das nicht begleitet ist mit Wut aufeinander oder Verlustangst und so weiter. Und da, also ich war in der Dunkellodge, kam mir so als Botschaft, aus dem Chaos wird der neue Stern geboren, ja. Also Chaos ist auch eine mütterliche Quelle, wenn man es nicht fürchtet.
Aus als eine mütterliche Quelle.
Ja, Chaos ist eine universelle Göttinnenkraft, würde ich sagen.
Ja, ich habe mich jetzt kürzlich mit Chaostheorie beschäftigt. Da geht es darum, dass im Chaos auch Formen entstehen, die
Ja,
man
genau.
gar nicht, es ist nicht einfach nur irgendwas, sondern es gibt da wieder bestimmte Systeme, die sich da wieder bilden.
Ganz
Ja.
genau. Da bildet sich in der Latenz eine heilige neue Ordnung. Und wenn man es nicht fürchtet, dann kann man anfangen, es zu sehen. So habe ich auch immer die Hopi-Prophezeiung verstanden, ne, wo sie beschrieben haben, dass man loslässt. Man kommt in den Fluss und diejenigen, die den Kopf über Wasser haben, werden sich erkennen. Das ist ein tolles Gleichnis.
Ja, also in vielen Kulturen gibt es ja Vorhersagen, dass die Menschheit durch eine sehr, sehr schwere Zeit gehen wird, es aber auch ein Durchkommen gibt. Und du bist ja medial begabt, du hast ja schon von klein auf ein bisschen hinter die Dinge blicken können. Und mit diesem Wissen bist du ja auch zu einer ganz starken Autorität geworden, der viele Menschen auch vertrauen, weil du auch die ganzen Dinge, die geschehen, in einem anderen Zusammenhang begreifen kannst, würde ich jetzt mal sagen, ja. Aber das hat ja nicht jeder. Also ich kann oft das einfach nur glauben, dass da etwas ist und so Menschen wie dir vertrauen und dann ein Stück mitgehen. Wie kann denn aus so unterschiedlichen Begabungen heraus, wie kann da denn eine wirkliche Verständigung passieren? Wenn du jetzt zum Beispiel vor die UNO treten würdest oder vor Gerichtshof, dann würdest, wäre das könntest du ja nicht wissenschaftlich beweisen oder sowas, ja? Also wie können wir uns weiterentwickeln, wenn wir da nicht alle das sehen, was du zum Beispiel sehen kannst, ja?
Ich habe auch nie gesehen, was der Einstein gesehen hat. Und ich weiß, wie viele den Einstein ständig zitieren und ihn wahrscheinlich nie, nicht mal gelesen haben, ja. Was war das für eine Kraft? In den Momenten, wo jemand in seine authentische Quelle kommt, entsteht Vertrauen. Und Ich kann im Moment nur, was ich zum Beispiel mache, wir hatten jetzt gerade wieder ein wunderschönes Seminar auf die Stimme der Erde hören. Dann versuche ich, Räume aufzubauen. Wir hatten dann zum Beispiel eine ganze Wachnacht im Steinkreis und da waren viele, die gesagt haben, also mit Steinen reden tue ich ja nun wirklich nicht. Und trotzdem ist eine Öffnung passiert, ja. Ich rede ja auch nicht mit Steinen. Ich habe ja in Evora gefragt, sag, wie soll ich mir das vorstellen? Sitzen da die Ahnen im Steinkreis? Und dann kam zurück mit viel Humor, wenn du ein Fernsehen anmachst, glaubst du, der Sprecher sitzt im Fernseher? Es sind Frequenzen, feldbildende Frequenzen. Was ich als Aufgabe mitnehme, ist, dass ein Mensch, der diese mediale Kraft hat, muss tief arbeiten, um sein eigenes Trauma zu durchschauen und hinter sich zu lassen, zu überwinden. Also man kriegt auch viele Herausforderungen. Und dann ist man in der Lage, durch eine bestimmte Frequenz ansteckend zu wirken. Wir hatten jetzt gerade jemand hier aus Peru, der eben ganz tief verbunden ist mit der Quelle der Anden. Und der sagt, ja, die Sabine ist es eben, die hat diese Aufgabe, die hat es, das hat sie nicht selber gewählt. Ich habe es auch nicht gewählt, ihr das Altarbündel zu übergeben. Das kommt von woanders und jetzt muss sie es annehmen. Und das ist ja eigentlich, jeder steht ja an so einer Stelle, ne? Andere sind in der Forschung in Bereichen, wo sie was so klar sehen und trotzdem wissen, das ist noch nicht im Mainstream. Wie finde ich jetzt das Wort, das überzeugend wirkt? Wie überwinde ich den Schmerz, dass ich mich damit so alleine fühle? Das sind alles die Herausforderungen. Der richtige Umgang mit dem Widerstand, würde ich es nennen. Und am Anfang, ich meine, mir geht's oft so, dass ich am Anfang Menschen erstmal glaube, spüre, ah ja, die sind vertrauenswürdig, aber dann will man es irgendwann wissen. Also Glaube ist wie die Brücke zum Wissen. Und ich glaube, latent hat eigentlich jeder Mensch mediale Begabung. Nicht jeder hat jetzt diesen Beruf, diese Berufung. Aber wir haben alle haben eigentlich ein Kernwissen, an das man sich erinnern kann.
Wir haben es ja ganz stark unterdrückt in der
Genau.
mechanistischen Welt. Ja, du hast es schon erzählt, das Steinkreisbuch kommt ja zusammen mit einer Art Tarot-Karten-Set. Ich bin sehr gespannt darauf. Stell mir so vor, wenn das dann mal da ist, dann kann man auch zu Hause überlegen, welche Kraft antwortet mir gerade auf die Frage. So ist es gedacht, oder?
Ist gedacht, ja, genau. Ich mache es ja selber gerade immer montags morgens im Ring der Kraft. Ich wähle ja immer ein bisschen meine Formen aus und zurzeit wähle ich oder wir jeden Montagmorgen eine Karte, die uns dann Orientierung gibt. Man kriegt so eine Spur in dem Ganzen, ja, die einem hilft, die einem inspiriert.
Ja, ich habe gesehen, diese Woche ist es die Transformation des Kriegers.
Ja. Unglaublich. Ich saß in der Grotte, ich wusste schon, was passiert ist, ne? Und ziehe die Karte und dann kommt Transformation des Kriegers. Das ist ja in so einer Situation. Das hat mir jetzt zum Beispiel den Mut gegeben, zu sagen, ja, geh mit dem Steinkreisbuch in die Öffentlichkeit, auch wenn viele denken, sind die jetzt vollkommen verrückt, in so einer Situation mit so einer naiven Friedensbotschaft zu kommen. Und ja, wie können wir wirklich den Krieg transformieren? Das ist schon eine sehr herausfordernde, aber tolle Aufgabe.
Ja. Transformation des Kriegers ist ja auch Transformation eines bestimmten Männerbildes, was lange gewirkt hat. Was glaubst du, was Männer brauchen, um diese Art von, ja, lange in Gewalt kanalisierter Energie in sich zu wandeln?
Also erstens denke ich, sie brauchen Frauen, die ihre wirkliche Quelle wieder entdecken, so dass Männer Frauen wieder vertrauen können. Das ist ein Punkt. Der andere ist viel Trauer. Der dritte ist für mich ein Wiedererwachen der heiligen Sinnlichkeit. Und ich meine, früher war die männliche Qualität auch oft, hatte diese Kraft, das Weibliche zu schützen, ja, das Weibliche zu unterstützen und zu schützen. Und durch die sozialen Systeme und durch diesen Einbruch von Machtdenken, dass man Macht über andere haben kann, ist ja eigentlich das Patriarchat entstanden. Und jetzt diese natürliche Macht wiederzufinden als Mann in Liebe zum Leben, in der Liebe zur Erde, ja, in der Liebe zu allem Weiblichen, das ist für mich die Geburt des neuen Mannes. Und ich empfinde das genauso herausfordernd, wie es für uns herausfordernd ist, die heiligen weiblichen Quellen wirklich zu finden und nicht diese patriarchalisierten Formen von Weiblichkeit. So ist es bei Männern ganz ähnlich. Ich selber habe eine große Liebe zu den Männern und auch eine große Bewunderung. Es ist nicht leicht, in dieser Zeit Mann zu sein. Aber was ist schon leicht in dieser Zeit? Ja.
Ja, schön. Dann danke ich dir. Waren jetzt nochmal sehr bewegende Worte am Ende. Berührend. Dann wünsche ich dem Steinkreisbuch richtig viel Erfolg, dass es auch was bewirkt, dass dieses Wissen wirklich was bewirkt und dass immer mehr Menschen ihren Platz im Kosmos wiederfinden und ihr Vertrauen wiederfinden können dadurch. Vielen Dank für deine Arbeit, Sabine.
Danke, danke für das Interview. Und ja, ich wünsche mir das auch, dass dieses Steinkreisbuch die Menschen erreicht, die jetzt gerade so eine Kraft brauchen, so wie sich irgendwann der Krieg durchgesetzt hat, kann jetzt vielleicht ganz schleichend doch etwas vorbereitet werden im Sinne einer Erinnerung, wie wir in Europa und weltweit Frieden entdecken. Es ist eine Entdeckung, ein Abenteuer, das spannender ist als der Krieg.
Thank you.